ARD.
He was talking about nuclear. When you talk about nuclear, we have to be prepared. And we're totally prepared.
US-Präsident Trump will vorbereitet sein, weil der russische Ex-Präsident Medvedev von Nuklearwaffen gesprochen hat. Er und Trump streiten sich seit Tagen bei Social Media. Jetzt schickt Trump zwei Atom-U-Boote los Richtung Russland.
In dieser Woche hatte Russland besonders viele Ziele in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angegriffen. Es gab wieder Tote und Verletzte. Die Reaktionen in den Medien dazu blieben verhalten.
Haben wir uns an den Krieg und seine Opfer mittlerweile gewöhnt? Unser Korrespondent Florian Kellermann in Kiew fordert mehr Anteilnahme.
Außenminister Wadephul ist von seiner Nahostreise zurück und hat schon dem Kanzler berichtet. Wird die Bundesregierung sich jetzt im Nahostkonflikt neu positionieren? Hallo, ich bin Katharina Jetter.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 2. August um 15.30 Uhr. Wir haben es eben zu Beginn gehört, US-Präsident Trump hat mitgeteilt, dass er die taktische Verlegung von zwei Atom-U-Booten Richtung Russland angeordnet hat. Damit reagiert er auf einen tagelangen Streit mit dem früheren russischen Staatschef Medvedev. Um was geht's da eigentlich?
Ja, die beiden haben sich öffentlich in den sozialen Medien gestritten. Trump hatte ja ein Ultimatum zur Beendigung des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine gesetzt und das dann nochmal verkürzt. Und das hat Medvedev als Schritt in Richtung Krieg bezeichnet und eine Anspielung auf das russische Atomwaffenarsenal gemacht. Und davon hat sich Trump provozieren lassen und die Verlegung der amerikanischen Atom-U-Boote angeordnet. Es ist sehr ungewöhnlich, dass Präsidenten so eine militärische Aktion öffentlich machen. Normalerweise sind solche Aktionen top secret, das sagt auf jeden Fall unser Korrespondent in New York, Martin Ganselmeier. Und er erzählt uns hier nochmal die ganze Geschichte.
Bevor sich Trump mit dem Hubschrauber ins Wochenende verabschiedete, begründete er seine Entscheidung. Ein früherer Präsident Russlands hat uns gedroht. Wir werden unsere Bürger schützen. Wenn er über Atomwaffen redet, dann müssen wir vorbereitet sein. Und wir sind total vorbereitet. Immerhin verriet Trump nicht, um welche zwei atomaren U-Boote es sich handelt und ob es nur um atomgetriebene U-Boote geht oder tatsächlich Atomwaffen an Bord sind. Das nukleare Säbelrasseln ist der vorläufige Höhepunkt eines verbalen Schlagabtauschs zwischen Trump und Medvedev über die sozialen Medien. Der frühere russische Präsident gilt in den USA als einst moderate Figur, die seit dem Ukraine-Krieg zu Putins Cheftroll in den sozialen Medien geworden ist. Nachdem Trump das Ultimatum an Putin auf 10 Tage verkürzt hatte, bevor heftige Sanktionen in Kraft treten, drohte Medvedev auf der Plattform X mit einer direkten militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und den USA. Trump beleidigte er als Opa. Trump wiederum bezeichnete Medvedev als gescheiterten früheren Präsidenten Russlands und von Putin sei er sehr enttäuscht.
I'm disappointed in President Putin. Very disappointed in him.
Heftige Kritik an Trumps Reaktion kam von John Bolton, Trumps ehemaligem nationalen Sicherheitsberater, heute einer seiner schärfsten Kritiker. Amerikas atomare U-Boote müssten gar nicht erst verlegt werden, sagte Bolton im Sender CNN. Eine ausreichende Anzahl von ihnen ist jetzt schon in der Lage zu einem Gegenschlag nach einem russischen Atomangriff. Sie müssen nicht erst rausgeschickt werden. Sie sind schon da und hoffentlich unentdeckt. Dagegen lobte der frühere Verteidigungsminister und CIA-Direktor der Obama-Regierung, Leon Panetta, dass Trump sich die ständigen Atomdrohungen Putins nicht gefallen lässt. Das ist die richtige Botschaft für Putin. Er verhält sich oft verantwortungslos und droht mit seinen nuklearen Fähigkeiten. Das ist nicht akzeptabel. Im Klartext, so Panetta, Putin reagiert selten auf Worte, sondern nur auf Handlungen.
Putin doesn't always listen to words. He listens to actions.
Dem widerspricht der frühere oberste Kommandeur der NATO-Streitkräfte in Europa, Wesley Clark. Wenn Trump nun auch, wie Putin, mit Atomwaffen droht, dann schüre dies bei den Menschen nur Kriegsängste, was Putin gerade bezwecke. Das ist doch nur Rhetorik. Er glaubt, ihn lasse dies stark aussehen, aber es schadet uns und hilft Russland.
Die Verlegung der zwei Atom-U-Boote Richtung Russland ist also in den USA sehr unterschiedlich aufgenommen worden. Gibt es denn jetzt schon Reaktionen aus Russland?
Der Kreml und Ex-Präsident Medvedev, Vizechef des Nationalen Sicherheitsrates, hüllen sich bisher in Schweigen. Auch das Außenministerium und andere Stellen der russischen Führung, die sonst eher schnell reagieren, haben bisher auf Reaktionen verzichtet. Russische Journalisten allerdings, die haben sich schon geäußert, berichtet Lilia Becker.
Eine Einschätzung der Situation gab Fjodor Lukjanov, Chefredakteur der russischen Zeitschrift für Außenpolitik Russia in Global Affairs. Er nennt Trumps Ankündigung bloße Worte. In einem TV-Interview mit dem Sender RBK sagte der Politikwissenschaftler, dass es dem US-Präsidenten nur darum ginge, einen gewissen Effekt in der Öffentlichkeit zu erzielen. Sollte der Meinungsaustausch zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Ex-Präsidenten Medvedev jedoch weitergehen, so würden auf die Worte Trumps wahrscheinlich auch Taten folgen.
Während die USA und Russland sich gegenseitig provozieren, geht der russische Angriffskrieg in der Ukraine mit unverminderter Härte weiter. Wo gab es denn diese Woche die meisten Angriffe?
In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag hat Russland besonders viele Ziele in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angegriffen. Dabei wurde ein 9-stöckiges Wohnhaus getroffen und ist eingestürzt. Mindestens 16 Menschen sind bei dem Angriff gestorben. Mehr als 150 Menschen wurden verletzt. Männer, Frauen, Kinder, die unter den Trümmern begraben worden sind. Die Medien haben natürlich berichtet, routiniert und schnell, um dann, wie das eben oft so ist, zum nächsten Thema überzugehen. War das in Ordnung? Nein. So die Meinung von ARD-Korrespondent Florian Kellermann. Er wünscht sich mehr Anteilnahme.
Es ist verständlich, Bilder wie diese nicht sehen zu wollen. Ein von einer russischen Rakete zerfetztes Wohnhaus, weinende Männer, ein Feuerwehrmann, der ein schwer verletztes Kind aus den Trümmern trägt. Es ist verständlich, Nachrichten wie diese nicht hören zu wollen. Der 6-jährige Matvei war unter den Opfern des Angriffs in der Nacht auf Donnerstag. Sein Karate-Trainer erzählte von seiner ungewöhnlichen Zielstrebigkeit. Auch eine 47-jährige Erzieherin starb in den Trümmern. Eine Freundin berichtete, sie sei eine enorm hilfsbereite Person und eine gute Pädagogin gewesen. So kam es, dass über den verheerenden russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht zum Donnerstag in Deutschland erstaunlich wenig zu sehen und zu hören war. Ein anderes Thema stand im Vordergrund. Das ukrainische Parlament beschloss ein Gesetz, das zwei Antikorruptionsbehörden die Unabhängigkeit sichert. Ein wichtiges Thema. Aber dass es die Luftangriffe de facto überdeckte, ist nicht gut. Denn die Menschen in der Ukraine brauchen mehr Aufmerksamkeit und mehr Unterstützung, gerade jetzt. Die schweren Luftangriffe der vergangenen Wochen haben die Stimmung im Land noch einmal deutlich pessimistischer, verzweifelter werden lassen. Gerade von vielen Müttern mit Kindern hört man in Kiew, dass sie sich überlegen zu fliehen, irgendwohin Richtung Westen. Hinzu kommen internationale Meldungen, die einfach nur sprachlos machen. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die russischen Angriffe als widerwärtig und kündigt Maßnahmen an. Gleichzeitig schickt er aber seinen sogenannten Sondergesandten Steve Witkoff zum x-ten Mal nach Moskau. Jenen Witkoff, der kaum politische Erfahrung hat, der in Moskau deshalb hinter verschlossenen Türen vor allem Wirtschaftsdeals verhandeln dürfte und der durch Unterwerfungsgesten gegenüber Kremlchef Putin aufgefallen ist. Kein Wunder, dass Putin auf Trumps Äußerungen gelassen und mit beißendem Spott reagierte. Wenn Trump von ihm enttäuscht sei, dann habe das wohl an überzogenen Erwartungen gelegen, so Putin. Deutschland indes hat bestätigt, dass es zwei weitere Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot an die Ukraine abgeben wird. Das ist gut, aber das wird die Probleme der Ukraine nur lindern, nicht lösen. Russland schießt mit sehr viel verschiedenen Flugkörpern und mit immer mehr. Derzeit baut es seine Fabriken für Kamikaze-Drohnen massiv aus. Der ukrainische Verteidigungskampf ist auch ein Rüstungswettlauf, in dem die Ukraine beständig neue Hilfe braucht. Bei den Angriffen wegzusehen ist deshalb keine Lösung. Im Gegenteil, eine besondere Aufmerksamkeit ist nötig, damit die Ukraine angemessen unterstützt wird.
Soweit die Meinung unseres Korrespondenten Florian Kellermann.
Dann lass uns einen Blick in den Nahen Osten werfen. Es ist ja jetzt seit Wochen die Frage, ob und wie sich Deutschland im Nahostkonflikt positionieren bzw. neu positionieren wird. Die Lage der Menschen im Gazastreifen ist mittlerweile nicht mal mehr prekär, sondern einfach nur noch eine völlige Katastrophe. Und die weltweite Kritik an der humanitären Lage dort bzw. an Israel wird immer lauter. Gestern Abend ist Außenminister Wadephul von seiner Nahostreise zurückgekommen. Am Vormittag hatte er schon den Kanzler über die Reise informiert. Gibt es da schon Details? Womöglich auch zu einer veränderten Haltung Deutschlands?
Nein, Ergebnisse von der Reise sind noch nicht nach außen gedrungen. Aber unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann sagt, dass die Haltung gegenüber Israel sich eigentlich schon seit einigen Monaten verändert hat.
Ja, so der Ton der Bundesregierung gegenüber Israel, der hat sich schon verschärft. Nicht erst jetzt, sondern eigentlich schon seit Mai. Kanzler Merz hat damals gesagt, dass er nicht mehr versteht, mit welchem Ziel Israel da in Gaza vorgeht. Und zuletzt hat er das Vorgehen der Armee auch als nicht mehr akzeptabel bezeichnet. Deutschland versucht es ja bislang eher mit Appellen und mit direkten Gesprächen, beteiligt sich auch an humanitärer Hilfe, also an den sogenannten Airdrops, Lieferungen von Nahrungsmitteln aus der Luft. Andere Staaten gehen da weiter. Frankreich und Großbritannien zum Beispiel, die haben angekündigt, einen palästinensischen Staat anerkennen zu wollen. So einen Schritt will Deutschland aber nicht gehen. Das hat Außenminister Wadephul nochmal betont, zumindest nicht jetzt. Denn so eine Anerkennung, hat er gesagt, könne nur ein letzter Schritt sein in einem Verhandlungsprozess, also als Ergebnis einer Zwei-Staaten-Lösung.
Okay, aber wie müsste man Israel unter Druck setzen, damit die Lage im Gazastreifen sich jetzt schnell ändert? Also was plant die EU, was plant Deutschland?
Es würde die Möglichkeit von Sanktionen gegen Israel geben. Aber von konkreten Beschlüssen ist man da noch weit entfernt. Und das liegt wohl auch an Deutschland. Dazu nochmal Lissy Kaufmann.
Ja, das ist die große noch offene Frage, ob es eventuell mal Sanktionen gegen Israel geben könnte. Auf EU-Ebene, da gab es ja schon einen Vorstoß, den hat Deutschland aber erstmal abgelehnt. Aber Kanzler Merz, der hat auch deutlich gemacht, dass man sich da Optionen offen hält. Er hat gesagt, dass man schon am Montag darüber gesprochen hat, gegebenenfalls mit den europäischen Partnern vorzugehen. Der Druck, der wächst. Auch aus den eigenen Reihen. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen, der hat sich jetzt in einem Interview für EU-Sanktionen ausgesprochen. Und Außenminister Wadephul hat gestern zumindest betont, dass die Staatengemeinschaft insgesamt gefordert sei. Man müsse da mehr tun. Er verweist da auch auf die Vereinten Nationen, die ja gerade für solche Konflikte da seien. Wadephul bleibt aber sehr vage bislang. Er sagt, er will die guten Kontakte zu den arabischen Staaten auch nutzen, um in den nächsten Tagen, wie er sagt, initiativ zu werden. Aber unklar ist, was das konkret heißt.
So vage zu bleiben, erschließt sich mir angesichts der Lage im Gazastreifen überhaupt nicht. Was verspricht man sich denn von den arabischen Staaten jetzt?
Ja, hier geht es vor allem um ein Einwirken auf die Hamas, sagt Lissy Kaufmann.
Ja, Wadephul hat nochmal deutlich die Rolle der Terrororganisation Hamas in diesem Krieg betont. Die müsse jetzt die Waffen niederlegen und die verbleibenden Geiseln freilassen. Ja, das sollte man ja bei all dem Leid der Menschen im Gazastreifen auch nicht vergessen. Die Hamas, die hält noch immer Dutzende Menschen als Geiseln und das seit dem 7. Oktober 23, also es sind bald 2 Jahre. Ja, und Wadephul hat deshalb auch an die arabischen Staaten mit Kontakten zur Hamas appelliert. Sie sollten ihre Kontakte jetzt nutzen, also auf die Hamas einwirken. Und er hat gesagt, wer für die Palästinenser eine Erleichterung der schrecklichen humanitären Situation im Gazastreifen wolle, der müsse die Hamas jetzt dazu bewegen, einzuschlagen.
Also keine konkreten Taten, keine konkreten Konsequenzen von der deutschen Regierung. Wie glaubwürdig sind dann so mahnende Worte Richtung Israel? Ich meine, es passiert ja sowieso nichts, oder?
Darüber hat unsere Kollegin Sarah Beham mit Bundesentwicklungsministerin Rim Alabali Radovan von der SPD gesprochen.
Mich bewegt das sehr. Ich habe, wie Sie sagen, die palästinensischen Geflüchteten getroffen in Ägypten und mit ihnen gesprochen. Es ist mehr als herzzerreißend, die aktuelle Situation. Alle sehen die Bilder. Und auch die Zivilgesellschaft fordert, dass da mehr passiert. Und wir beraten auch intensiv in der Bundesregierung genau darüber, dass auch mehr passieren muss.
Was Sie tun, ist jetzt Hilfe aus der Luft zu schicken. Deutschland beteiligt sich daran, aber die Kritik ist scharf. Ärgert Sie das nicht, dass da quasi ein sehr teurer, ineffizienter Einsatz geflogen wird und an so vielen anderen Stellen fehlt das Geld für die Menschen in der Not?
Natürlich sind die Hilfslieferungen über die Luftbrücke nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber ich finde es trotzdem richtig, wenn die Bundesregierung gefragt wird von Jordanien, sich an dieser Aktion zu beteiligen und Frankreich und Großbritannien das tun, dass wir das auch tun. Aber es ist klar, dass eigentlich natürlich vor allem darum geht, dass die Hilfslieferungen, die sind da, die LKWs stehen bereit. Sie kommen einfach nicht rein. Und deshalb der klare Appell an die israelische Regierung, lassen Sie diese Hilfslieferungen sofort rein, lassen Sie die UN-Organisation rein, die alle Mittel haben und Möglichkeiten, die Menschen vor Ort zu versorgen. Also es mangelt nicht an den Möglichkeiten und auch nicht an den Geldern. Da spart die Bundesregierung auch nicht.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat angekündigt, dass Sie federführend eine Wiederaufbaukonferenz für Gaza leiten sollen. Was hat es damit konkret auf sich? Wie müssen wir uns das vorstellen? Und vor allem, wann?
Ja, natürlich, ich kann verstehen, wenn ja Leute sagen, wie kann man jetzt über Wiederaufbau sprechen
Lage. Und Sie haben selbst gesagt, die Zwei-Staaten-Lösung, Wir sind weit entfernt davon.
Ja, davon sind wir gerade weit entfernt. Trotzdem ist es unglaublich wichtig, jetzt schon vorzubereiten, was passiert nach einem Waffenstillstand. Und dann sind wir auch bereit, auch mit meinem Ministerium sofort zu unterstützen, vor Ort, wenn es denn eben möglich ist. Jetzt ist erstmal vordergründig, es muss zu einem Waffenstillstand kommen, sofort. Wir sehen alle die Bilder. Es ist einfach katastrophal und deshalb ist mir wichtig, sobald wir vor Ort aktiv sein können, machen wir das von Sekunde eins.
Von Sekunde eins, sobald wir können. Nur wann, das frage ich mich. Wollen wir das jetzt aussitzen und für das Gewissen ja die paar Airdrops machen? Ich finde ja ganz passend, was Jan van Aken von den Linken Anfang der Woche dazu gesagt hat.
Also diese Abwürfe aus der Luft, das ist totaler Quatsch, sagen alle. Kostet wahnsinnig viel, das ist nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein, das bisschen, was da runterkommt. Wir sind ja gerade in Berlin, wissen Sie, als die Luftbrücke war, 48, mussten jeden Tag über 600 Flugzeuge 2 Millionen Menschen versorgen. Jetzt da 10 Paletten runterzuwerfen, ist wirklich albern, das ist reine Propaganda. Und da geht es überhaupt nicht drum, die Menschen in Gaza ausreichend zu ernähren. Wenn Sie die Bilder sehen von den kleinen Babys, wo die Knochen da durchstechen durch die Haut, irgendwie, die werden ihr Leben lang gezeichnet sein davon. Und das liegt daran, dass Israel nicht genug Lebensmittel reinlässt. Natürlich verhungern die Menschen und das ist das Ziel von Netanjahu. Und da muss man einfach mal sagen, wer verhungern lassen als Kriegswaffe einsetzt, das kann kein Partner sein, da muss man auch mal Taten folgen lassen.
Und auch aus der CDU kommt jetzt von Außenpolitiker Norbert Röttgen die Forderung an die Bundesregierung zu handeln. Er sagte der Zeitung Die Zeit, angesichts der Lage im Gazastreifen muss Deutschland gemeinsame Sanktionen der europäischen Staaten gegen Israel ermöglichen.
Und das war unsere neue Ausgabe von Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Katharina Jetter aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.